Direkt aus Europa, Nummer 457, Seite B.
Deutschlandfunk Kultur. Zeitfragen. Das Feature.
Gärtnern macht glücklich. Warum das so ist und wie viel Raum und Halt ein Garten spendet, davon erzählen Susanne Billig und Petra Geist in ihrem Feature.
Gärtnern, das ist ein Glück, das Umstände halber immer wieder von vorn anfängt. Aus einem Gartenbuch von Karl Förster, 1874 geboren, mit 96 Jahren gestorben, Gartenpionier, Humanist und Poet.
Wenn ich noch einmal auf die Welt komme, werde ich wieder Gärtner. Und das nächste Mal auch noch. Denn für ein einziges Leben war dieser Beruf zu groß.
Swantje Duttweiler, Professorin für Pflanzenverwendung an der Hochschule Weihenstephan.
In Krisenzeiten hat man immer sich sehr stark mit den Gärten beschäftigt. Das merken wir ganz stark nach dem Ersten Weltkrieg, dass man immer wieder dieses Verarbeiten von schlimmen Erlebnissen mit Gärtnern als Ausgleich findet.
Zahlreiche medizinische Forschungsarbeiten können inzwischen belegen, wie gut das Gärtnern tut, auch in Friedenszeiten. 2006 wollte eine Reha-Studie wissen, wie sich Krankenhausgärten auf Patienten auswirken. In der Umfrage nannten 87% der Befragten als wichtigste positive Erfahrungen die Stressreduzierung, 93% die Entspannung, 76% die Freude, 54% ein Gefühl von Geborgenheit und 32% fühlten sich durch den Garten positiv angeregt. Wenn Krankenhauspatienten nach einer OP ins Grüne statt auf eine Betonwand blicken können, benötigen sie weniger Schmerzmittel, sind freundlicher zum Personal und können früher entlassen werden. Spätere Studien zeigten, dass schon kurze Aufenthalte in natürlichen Landschaften Blutdruck, Herzfrequenz und Muskelspannung senken. Gartenaktivistin Elisabeth Meyer-Rentschhausen hält sich an ihre großen politischen Vorbilder, wie die indische Umweltschützerin und Globalisierungskritikerin Vandana Shiva, die den Wert der Biodiversität in der Landwirtschaft betont.
Wenn ihr mehrere Früchte anbaut und mehrere Varianten von einer Sorte, dann habt ihr auch eine Ernte. Die eine Bohnensorte wird nuscht, aber die anderen kommen dann doch. Und dann hat man eben doch etwas zu essen.
Seit der Wende hat die Stadt Berlin die Hälfte ihrer Kleingartenflächen verloren. Und Tausende von Gärtnerinnen und Gärtnern wurden heimatlos. So entstand Platz für die autogerechte Stadt, für Gewerbebetriebe und Wohnungsneubau. Gabriele Gutzmann ist Vorsitzende der 100 Jahre alten Kleingartenkolonie am Stadtpark 1 in Berlin-Wilmersdorf.
Es ist ein menschliches Bedürfnis. Es war es immer und es ist es immer und es bleibt es auch zu gärtnern. Es ist die Grundlage unseres Lebens. Es ist unsere Ernährung. Das ist meines Erachtens auch wichtig für die Gesamtgesellschaft.
Seit Jahrzehnten fordern die Kleingärtner die Sicherung ihrer Flächen durch Bebauungspläne. In der Wilmersdorfer Kolonie läuft die Schutzfrist 2020 aus.
Wir tun so, als bleiben wir immer. Also wir pflanzen den Apfelbaum und wir pflanzen ihn demonstrativ und hoffen das Beste.
Einfach nur hier sein und die Ruhe genießen, das Vogelgezwitscher. Man glaubt immer nicht, dass man mitten in der Stadt ist. Ja? Ein wunderbares Hobby. Ja, und den Dingen beim Wachsen zuzugucken ist schön.
Ich habe auch lange schon drüber nachgedacht, was das heißt, Glück im Garten. Also es spiegelt ja irgendwie den Kreislauf des Lebens wieder im Garten. Und es ist auch so, glaube ich, man hat dann etwas anderes, was eine Existenz hat, die relativ permanent ist und bleibt und die unabhängig ist von einem selbst. Und das ist etwas sehr Beruhigendes, etwas Größeres als man selbst. Also ich bin sonst nicht so religiös, aber diese Art Empfindung, ne, die kann man im Garten haben.
Gartenarbeit und über das Leben nachdenken, das gehört für diese beiden Gärtnerinnen zusammen.
Es macht schon glücklich, das kann man schon sagen. Und das geht hier vielen so. Also die Rede vom Paradies und von der Oase, die hört man wirklich ganz viel. Und das alles von einem abfällt, der ganze Stress im Beruf und so, so wie man in seinem Garten ist, das sind so Dinge, die man dann hört. Und ja.
Kassian Schmidt, Landschaftsarchitekt, Professor für Pflanzenverwendung an der Hochschule Geisenheim. untersucht die Konkurrenzverhältnisse zwischen den Pflanzen bei unterschiedlichen Wachstums- und Standortbedingungen und beantwortet Fragen. Wann sollten Maschinen eingesetzt werden? Wie sehen optimale Partnerschaften zwischen Pflanzen aus?
Manchmal sind Pflanzen regelrecht anarchisch und verhalten sich völlig anders, als man es geplant hat. Und das ist auch vielleicht, was das Schöne ist, dass man immer wieder in gewisser Weise zurückgeworfen wird und auch so ein bisschen wieder am Anfang manchmal steht und denkt, das habe ich mir ganz anders vorgestellt oder das habe ich jetzt nicht erwartet, im Positiven wie im Negativen.
Gärten seien feuchte, kühle Inseln in überhitzten Städten, betont Kassian Schmidt, und könnten dem dramatischen Schwund der biologischen Vielfalt etwas entgegensetzen.
Wir haben ja die Agrarlandschaft draußen, die zwar auch scheinbar grün ist, aber die besteht aus 3, 4 verschiedenen Arten. Und das ist die Hauptfläche in Deutschland. Auch die Wälder sind nicht so wahnsinnig artenreich. Das sind Forstkulturen. Und eigentlich ist der letzte Ort, sind Parks und vor allem die private Gärten. Das ist für den Menschen gut, das ist für natürlich die Tierwelt gut, für die Insekten gut. Und wenn man das mal auf eine Stadt hochrechnet, kann das natürlich unglaublich viel beitragen zu diesem Thema biologische Vielfalt, was in der Stadt natürlich ungeheuer wichtig ist. Man kann es nächstes Jahr einfach etwas anders machen oder besser machen. Und wenn ich Dinge mal sterben würden, dann wäre der Garten bald voll. Also sonst könnte man ja nichts mehr dazu kaufen. Und manchmal ist man auch, atmet man richtig auf. Man hat wieder Freiraum und denkt, oh, jetzt ist das Ding weg. Jetzt kann ich wieder neu anfangen.
Das Paradies vor der Haustür heißt das Feature. Damit enden die Zeitfragen für heute. Wenn Sie mögen, können Sie aber jederzeit alles aus dieser Sendung nochmal nachhören, und zwar bei uns auf der Seite www.deutschlandfunkkultur.de.
Deutschlandfunk Kultur. Zeitfragen. Das Feature.
Zum Thema Untreue. Das Thema fasst mich besonders an, auch weil mein Vater ein, wie man früher so schön sagte, notorischer Fremdgänger war.
Ich glaube, dass Untreue was ist, was jeder schon mal erlebt hat oder zumindest nah dran war, verführt zu sein oder selbst zu verführen. Und ich glaube, dass das total unrealistisch ist, dass man nicht in solche Situationen kommt. Dass man dann mal diese Grenze überschreitet, das kann einfach passieren. Und wenn es eine ernstzunehmende Beziehung ist, dann kann sie das auch gut überstehen.
Ehebruch.
Kommt drauf an. Am besten, ich weiß nichts davon, dann ist es nicht das Ende der Beziehung.
Affäre.
Klar ist das jetzt nicht schön, wenn man in einer Beziehung ist und weil es schon einen Vertrauensbruch darstellt. Aber ich bin da eher liberal und halte eigentlich nicht so wahnsinnig viel von dieser Vorstellung von lebenslanger Monogamie. Ich glaube, das ist einfach etwas, was es gar nicht wirklich geben kann.
Abenteuer.
Ich finde es schon mal schwierig, von Betrug zu reden, weil ich habe mit meinem Freund zum Beispiel ausgemacht, dass es darauf ankommt, füreinander da zu sein und miteinander die wichtigen Dinge im Leben zu teilen. Aber jetzt, das nicht bedeutet, dass man nicht auch mit anderen Menschen sich austauschen kann und treffen kann oder auch vielleicht Sex haben.
Betrug.
Man muss ehrlich miteinander umgehen. Das ist das Wichtige. Das ist für mich Treue.
Sexuelle Untreue gibt es fast in jeder Beziehung. Statistisch gesehen sind etwa 25% aller Frauen und 40% aller Männer ihrem Partner schon einmal untreu gewesen. Tendenz steigend.
Seitensprung.
Ehebruch.
Affäre.
Abenteuer.
Betrug.
Vor allem der Anteil der Frauen, die untreu sind, nimmt zu, was in erster Linie an ihrer zunehmenden wirtschaftlichen Unabhängigkeit liegt.
Das hat sich geändert. Also früher in alten Studien waren es immer die Männer, die mehr fremdgegangen sind. Das hat sich sehr angenähert.
Professor Ulrich Clement, Psychologe, Sexualwissenschaftler und Paartherapeut.
Es haben beide Geschlechter alle Gründe. Also man hat früher mal gesagt, die Frauen gehen fremd, wenn sie sich verlieben, und die Männer gehen aus Übermut oder aus fehlender Treuefähigkeit fremd. Diese Unterschiede, die kann man so nicht halten.
Und trotzdem, noch immer gilt Treue als hohes Gut der Liebe. Sie ist das Ideal eines jeden Liebespaares. Nichts wird höher bewertet und moralisch schärfer verurteilt als der Seitensprung. Auch heute noch. Selbst wenn Paare sich auseinandergelebt haben, desinteressiert sind, nebeneinander herleben, gelangweilt, kalt und sprachlos, all das ist erträglich. Sexuelle Untreue aber nicht.
Ja, das ist das Gefühl, wenn ich mich verliebe und wenn ich das Gefühl habe, endlich ist das die große Liebe, dass man denkt, man ist von selber treu. Also, dass man braucht sich gar nicht anzustrengen, weil die Liebe so ergreifend und einzigartig ist. Das ist am Anfang, wird es auch wahrhaftig so gefühlt und deshalb wird es meistens nicht abgesprochen. Aber irgendwann kommt die Beziehung in die Jahre und dann ist es nicht für alle immer gleichgültig. Und dann geht das Drama los, weil wir alle sind Opfer unserer Eifersucht. Und die Eifersüchtigen sind auch diejenigen, die sich tolerant eingestellt haben.
Also das erste Mal, als mir klar wurde, dass mein Vater fremd geht, das war in einem Sommertag. Da standen wir mit unserem Auto vor einem Haus. Das war ein Haus, da war eine Mauer drumherum, das sehe ich noch heute, und Bäume drumherum gewachsen. Und das war ein Haus, das kannte ich aber ansonsten nicht. Da wohnte niemand drin, den wir jetzt wiederum kannten, wo ich schon mal zu Besuch gewesen wäre. Und wir standen da vor diesem Haus im Auto, unserem geliebten R4. Dunkelgrün mit so aufschraubbarem Dach, und meine Schwester und ich hatten das Dach hinten aufgeschraubt und saßen so auf der Rückbank und haben Quatsch gemacht. Und irgendwann aber hat eine von uns wohl gefragt, sag mal, was machen wir denn hier eigentlich? Warum stehen wir denn hier vor dem Haus? Was passiert denn hier? Und da hat meine Mutter dann gesagt, der Papa, der ist da drin in dem Haus.
Ja, da kam der Papa raus.
Also ich erinnere das zwar anders, ist aber auch vielleicht egal. Ich erinnere mich, dass wir weggefahren sind von diesem Haus ohne meinen Vater. Ich hatte so das Gefühl, oder ich erinnere mich so, dass meine Mutter, glaube ich, in dem Moment dachte, nee, jetzt müssen wir hier weg, jetzt öffne ich den Kindern da ja ein Thema, was sie ja nicht wollte. Sie wollte ja, glaube ich, nicht, dass wir verstehen, was da wirklich passiert. Wir sind dann nach Hause gefahren, und wie und wann mein Vater dann nach Hause gekommen ist, das weiß ich gar nicht mehr. Ich weiß auch nicht, wie es dann weitergegangen ist. Ich glaube, oberflächlich war alles okay. Vor uns Kindern hat da keiner geredet. Das war alles in Ordnung.
Nee, es war schlimm. Ja, und es ist eine unglaubliche Kränkung. Also betrogen zu werden, ist die schlimmste Kränkung, die ich mir vorstellen kann.
Also das muss so 1975 gewesen sein. Und das ist nur eine Geschichte von vielen. Ich war damals gerade so 7 Jahre alt. Aber eigentlich ist mir so einprägsam geblieben, dass mich das doch sehr, sehr tief verunsichert hat. Denn ich habe mich natürlich gefragt, geht jetzt hier alles kaputt, haut der ab? Und das hat mir wirklich Angst gemacht. Und dann irgendwie dieses tiefe, tiefe Gefühl der Verunsicherung. Das habe ich aber nie komischerweise artikuliert, auch nicht meiner Schwester gegenüber. Damals überhaupt nicht. Später haben wir dann natürlich darüber geredet. Wir haben uns damals aber nur so ab und zu so ein bisschen schauermäßig gefragt, was ist denn wohl, wenn sich die Eltern jetzt trennen? Was passiert da mit uns? Was passiert mit der Familie? Also als Kind braucht man ja Sicherheit und Vertrauen. Und als Partner ja eigentlich auch. Warum ist meine Mutter eigentlich nie gegangen?
Weil ich ihn geliebt habe.
Seitensprung.
Ehebruch.
Affäre.
Abenteuer.
Betrug.
Treue steht für Festsein, Sichersein, Vertrauen, Glauben, Wagen. Es ist eine Tugend, nach der viele in Beziehungen streben. Sie wollen sich als verlässlich und vertrauenswürdig erweisen, als glaubwürdig, als fester Fels. Untreue hingegen steht laut Lexikon für Wortbrüchigkeit, Heimtücke, Würdelosigkeit.
Die Frage ist erstmal, ob man es Untreue nennt. Wenn man es Untreue nennt, ist es schon eine moralische Kategorie. Der Begriff Untreue beschreibt ja nicht kein Sachverhalt, sondern bereits eine Bewertung. Wenn andere sagen, das ist nicht Untreue, sondern ist Großzügigkeit oder ist offene Beziehung oder sowas, dann hört sich schon mal anders an. Das kommt sehr darauf an, wie das angelegt ist. Haben wir es mit einer Parallelbeziehung über viele Jahre zu tun? Haben wir es mit einem punktuellen Seitensprung zu tun? Das wird sehr unterschiedlich bewertet. Aber der wichtige Punkt ist, letztlich ist der einflussreichere Partner, der entscheidet, ob die beiden drüber wegkommen. Der betrogene Partner, nicht der Fremdgehende. Der Betrogene muss entscheiden, lässt das gelten, kann er damit leben und nimmt er das an, was der andere möglicherweise als Verzeihen oder Entschuldigung, wenn er es denn tut, ihm anbietet.
2/3 der Bundesbürger glauben Umfragen nach, dass es die Liebe, die ein Leben lang hält, gebe. Folgerichtig leben 60% aller Deutschen in einer festen Zweierbeziehung, der Großteil davon mit Trauschein. Und dem Versprechen, du und ich, für immer. Treu ergeben. Der Glaube, dass eine feste, dauerhafte Partnerschaft für das eigene Leben vorteilhaft ist, scheint den Menschen innezuwohnen. Dass sie Sicherheit bietet, Geborgenheit und Exklusivität. Ich und du. Du und ich.
Also an das andere, an das ich mich sehr gut erinnere, das war der Tag, als ich meine gute Note in Mathe geschrieben habe. Ich glaube, es war Mathe. Und das, nachdem mein Vater mit mir wochenlang abends gebüffelt haben. Und ich war super, super stolz. Und das wollte ich ihm natürlich unbedingt erzählen, weil ich jetzt endlich, hey, Mathe geschafft. Und er war aber auf Dienstreise und dann habe ich in dem Hotel angerufen. Die Nummer lag auf seinem Schreibtisch, also bin ich zum Telefon, habe angerufen. Und da sagt dann der Portier, nee, der Dr. Kindermann und seine Frau, die sind nicht da. Und das war der totale Schock. Zumal bei uns zu Hause eigentlich immer Klarheit darüber herrschte. Meine Eltern sind ein Liebespaar. Wir als Kinder, wir haben sogar den Hochzeitstag mitgefeiert. Jedes Jahr. Das war ein ganz wichtiger Termin noch heute. Der 8. Juni, der ist mir eingebrannt wirklich ins Fleisch. Das ist der Tag, den feiert man.
Das war ja seine Macke, dass er immer gesagt hat, das hätte mit seiner Liebe zu mir nichts zu tun. Die einzige Frau in seinem Leben, die er je geliebt hätte und die er immer noch lieben würde, das sei ich. Und so war das auch. Wir waren ja 50 Jahre lang verheiratet.
Es gibt auch Studien, die zeigen, dass mal ein Drittel ungefähr von fremdgehenden Partnern nichts an der primären Beziehung auszusetzen hatte, sondern dass die sagen, ja, das war eine Gelegenheit oder es hat mich was fasziniert, ich habe mich anders gefühlt und so, und das damit begründen, nicht mit dem schlechten Zustand der primären Beziehung.
Allein 2016 wurden 162.397 Ehen geschieden. Das Alter der Männer lag bei durchschnittlich 46 Jahren, das der Frauen bei 43 Jahren. Als der häufigste Grund für die Scheidung wird noch immer Untreue genannt.
Das ist schwer auszuhalten. Ich habe auch nie behauptet, dass Fremdgehen und Untreue irgendwas Leichtes wäre. Das für alle Beteiligten ist eine schwere Geschichte. Das geht durch und durch. Es betrifft die ganze Person. Es rührt mich an. Es erwischt mich in meinem zentralen Gefühl, in meinem zentralen Selbst. Und Fremdgehen und Affären, das ist keine leichte Geschichte. Das in der Tat nicht.
Also meine Mutter, die kam mir ganz lange sehr schwach vor und sie war für mich einfach das totale Opfer, das ich auch wirklich verteidigt habe, wenn sie mal wieder was erdulden musste. Und einmal, als ich eine Party gefeiert habe und eine Lehrerin von mir eingeladen habe, meine sehr hübsche Französischlehrerin, da lag dann am nächsten Tag deren Telefonnummer auf dem Schreibtisch meines Vaters. Und dann habe ich die einfach weggeworfen, habe die durchgerissen und weggeworfen. Wirklich gedacht, geht's noch, jetzt auch noch meine Lehrerin?
Ja, aber für mich war das kein Thema. Ich habe also nicht gedacht, ich will mich rächen und mit meinerseits jetzt einen Freund anschaffen. Obwohl, weil ich ja eine sehr hübsche Frau war, ich sehr häufig Komplimente gehört habe und auch immer Männer gekannt habe, die sich mit mir treffen wollten. Habe ich aber nicht gemacht. Ja, ich habe es ausgehalten.
Die eheliche Zweierbeziehung, zumindest in der westlichen Welt, erfüllt immer auch einen gesellschaftlichen Zweck. Sie ist eine Versorgungseinrichtung und wird daher vom Staat auch als solche gefördert. Zumal das Ergebnis dieser Beziehung immer auch ein Kind sein soll. Das gilt bis heute. Moralisch beruht all das auf dem 6. der 10 christlichen Gebote, du sollst nicht Ehe brechen. Macht man es doch, trifft einen die gesellschaftliche Verachtung.
Also meine Mutter hat die Untreue meines Vaters ganz allein mit sich abgemacht. Sie hat überhaupt mit niemandem darüber gesprochen, nicht mal mit einer Freundin, auch nicht mit uns. Später dann schon, aber anfangs überhaupt nicht.
Nie. Nein, weil ich ja auch dieses Ehrgefühl habe, dass ich meinen Mann nicht bloßstellen wollte.
Also die Frage ist eher, ob die sagen, und ich mache das in meinen Gesprächen eher radikal, ihr könnt hinter die Beziehung nach der Affäre nicht mehr zurück. Ihr seid jetzt in einem anderen Zustand als Partner miteinander. Wollt ihr im Wissen drum, wozu der andere in der Lage ist, wollt ihr mit dem nochmal in die nächste Phase eurer Beziehung gehen oder nicht?
Professor Ulrich Clement, Psychologe, Sexualwissenschaftler und Paartherapeut.
Ja, und eine neue Bejahung des Partners, den man jetzt im anderen Licht gesehen hat. Also wenn jemand sagt, das hätte ich dem oder der nie zugetraut, dann ist man ja erstmal erschüttert, was man alles erfährt oder wie man den anderen im neuen Blick sieht. Schon erst recht, wenn es lange gegangen ist. Und dann muss man den Partner, radikal gesagt, nochmal neu kennenlernen und sich dann überlegen, ob man mit dem neu in den Blick genommenen Partner eine Zukunft haben möchte.
Voraussetzung für eine erfolgreiche Beratung ist, dass Probleme in der Partnerschaft nicht die Schuld nur eines der Partner sind. Daher werden meistens auch beide Partner einbezogen. Der Eheberater ist dabei weder Schiedsrichter noch Problemlöser. Er moderiert das Gespräch und ermöglicht so, sich nicht in Anschuldigungen zu verlieren, sondern einander wieder zuzuhören.
Die Zukunft meiner Eltern, die hat sich dann tatsächlich maßgeblich geändert, als meine Mutter schwer an einer endogenen Depression erkrankt ist. Und da war sie wirklich schwer krank. Jahrelang lag sie dann für Monate, für ein halbes Jahr im Bett, unfähig, das Haus zu verlassen, für sich Sorge zu tragen. Keine Therapie hat angeschlagen, sie wurde früh berentet. Und das war dann auch das Ende ihrer Karriere als Juristin. Das war für alle hart, weil die Arbeit ihr natürlich nun wahnsinnige Stabilität gegeben hat und auch so ein Erfolg und auch eine super Bestätigung. Sie war einfach sehr, sehr erfolgreich, erfolgreicher auch als mein Vater übrigens. Aber die Krankheit war natürlich auch besonders hart für meinen Vater. Seine bildschöne Frau wurde zum Schatten ihrer selbst, über Nacht, wenn man so will. Und wir haben auch alle lange über die Ursachen gerätselt, haben immer wieder gefragt, was ist hier los? War der Job zu anstrengend? War das mit den Kindern? Sie hatte ja auch zwei Kinder, hat voll gearbeitet. War es das vielleicht irgendwie? Aber streng verboten war wirklich zu fragen, ob vielleicht das Fremdgehen meines Vaters auch Schuld hatte. Und das war so eine verbotene Frage und die ist es komischerweise auch heute noch, 5 Jahre nach dem Tod meines Vaters. Ist das immer noch so?
Man, es ist ja auch mit einer depressiven Frau zusammen zu sein, ist ja auch schwierig für den Partner.
Als meine Mutter dann so erkrankt ist, hat mein Vater sich gekümmert. Er hat alles gemacht für meine Mutter, wirklich alles. Und dafür habe ich ihn auch wahnsinnig bewundert. Der hat sie zu den Ärzten gefahren, er hat nach den neuesten Mitteln geforscht, er hat Studien gelesen und recherchiert wirklich, was das Zeug hält. Er hat da auch ein bisschen alle weggehalten. Also wenn man gesagt hat, Papa, die muss jetzt auch mal in eine Klinik, das ging ganz schwer nur. Und selbst die seltenen Male, die sie dann da war, da war er immer bei ihr. Da ist er jeden Tag hingefahren, wenn sie zu Hause war. Hat er ihr das Essen gekocht, er hat sie geduscht, wenn ihr die Kraft dazu fehlte, er hat sie angezogen. Das war ganz eng, ganz symbiotisch. So war der eben auch mein Vater. Also er war ein totaler Kümmerer. Und er hat gesagt in dieser Zeit, weil ich immer gefragt habe, Mann, wie schaffst du das? Und dann hat er gesagt, ich liebe deine Mutter wirklich über alles. Über alles. Untreu ist aber trotzdem geblieben.
Ja, er ist abgehauen, er ist verreist nach England, nach Canterbury. Schockierend. Ich habe gewartet, bis er wiederkommt und wollte dann hören, warum er das gemacht hat. Er hat gesagt, er hätte einfach Lust gehabt, so seine alte Jugendfreundin nochmal wiederzusehen.
Genau, Marlis. Marlis wurde die feste Größe im Leben meines Vaters und damit dann auch im Leben meiner Mutter, weil die reiste an, die blieb wochenlang, die wohnte mit im Haus meiner Eltern. Anfangs hatte die noch eine Wohnung in der Stadt, dann aber wurde das richtig eingeläutet, dass die einzog in das Zimmer meiner Schwester, das ja jetzt leer stand, im oberen Stockwerk, über den Zimmern meiner Eltern, über dem Schlafzimmer auch. Und da wohnte sie dann zusammen mit meinen Eltern. Die haben alles zusammen gemacht. Die haben zusammen gefrühstückt, die sind zusammen essen gegangen. Meine Mutter hat sich dann irgendwann zurückgezogen, wenn sie erschöpft war oder müde. Dann haben die zwei, sind die zusammen ausgegangen. Aber meine Mutter zu verlassen, das kam meinem Vater nie in den Sinn. Ihr kam es aber auch nicht in den Sinn, ihn zu verlassen.
Der Papa war ja davon überzeugt, dass ich ihn nie verlassen würde.
Ich habe mich auch immer gefragt, wie hält eigentlich Marlis das aus, die Geliebte?
Und was die oft übersehen, ist, dass der primäre Partner Rechte hat. Ich habe es auf die Formel gebracht, der Geliebte hat Recht, aber der Ehepartner hat Rechte. Also man sollte nicht übersehen, dass auch eine lange gewachsene Beziehung nicht nur von der Verliebtheit und vom Gefühl getragen ist, sondern auch von Verbindlichkeiten, Zugehörigkeit, Loyalität. Und das sind Werte, die jemand in einer verliebten Situation eher nicht so sieht. Und die finde ich wichtig, die in der Konfliktsituation auch ins Spiel zu bringen. Sonst kann der Geliebte leicht, ich sag mal, übermütig werden und das, was er in Intensität mit dem anderen erlebt, für das einzig Gültige erachten. Da gibt's aber noch andere Dinge, die mitspielen. Und das meine ich mit der Verlässlichkeit und mit dem, was zwischen den beiden gewachsen ist.
Zahlen darüber, wie viele Geliebte es in Deutschland gibt, sind rar. Eine Statistik der Gesellschaft für erfahrungswissenschaftliche Sozialforschung zählte 3 Millionen in Deutschland. Ob das gesicherte Zahlen sind, ist unklar. Sicher hingegen ist, wer einen Partner für eine Affäre sucht, hat es heute leicht. Unter seitensprung.de, firstaffair.de, cdate.de oder lovepoint.de findet man zahlreiche Angebote.
Ja, irgendwann während unserer Streitereien am Telefon, da hat er dann einfach mal gesagt, ich habe eben einfach Lust auf andere Frauen, ich genieße das, Punkt. Und deine Mutter, die werde ich aber bestimmt nicht verlassen, bei der bleibe ich, das verspreche ich dir, da brauchst du nie Angst zu haben, bei der bleibe ich und Versprechen gehalten. Dabei hat sicher aber, glaube ich, auch eine Rolle gespielt, dass meine Eltern beide wussten, dass sie bei einer Trennung wahnsinnig viel zu verlieren gehabt hätten. Sich nämlich, ihre Liebe, ihre gemeinsame Geschichte. Und tatsächlich sind sie ja 50 Jahre verheiratet geblieben, bis zum Tod meines Vaters.
Was neu ist, ist, dass die Partner sich nicht gleich trennen, sondern dass die sagen, wir haben jetzt auch was zu verlieren. Wir haben nicht nur unsere Liebe zu verlieren, sondern wir haben ein Vermögen aufgebaut, haben Kinder und eine gemeinsame Geschichte. Dass die sagen, trennen löst nicht unbedingt das Problem, sondern wir machen nochmal einen Versuch, uns zusammenzukriegen und die Chance nutzen wollen. Das hat zugenommen.
Sexualtherapeuten wissen, es gibt niemals nur einen einzigen Grund dafür, dass ein Mensch untreu wird. Warum er oder sie sich plötzlich auch zu einem anderen hingezogen fühlt. Und sie wissen auch, es gibt auch mehr als einen Grund dafür, dass ein Mensch treu bleibt.
Hinschauen und nicht wegschauen. Und wenn ich den Eindruck habe, mein Partner ist irgendwie, der ist verführbar oder mit dem ist etwas los, mit dem stimmt was nicht. Hingucken und fragen, was ist los. Meistens merkt man es vorher.
Beziehungen sind eben individuell wie die Menschen. Und für meine Mutter hat es ja trotz der Untreue meines Vaters, hat ja offenbar das Positive überwogen für sie selbst. Also sie hat ja für sich entschieden, wir bleiben zusammen. Sie hat einfach gemerkt, als Paar, oder sie beide haben es wahrscheinlich gemerkt, als Paar waren sie in der Summe tatsächlich glücklich, sehr glücklich. Und damit hatten sie einfach mehr, als viele, viele andere Paare von sich behaupten können. Hier im Programm geht's jetzt weiter mit einem Konzertmitschnitt aus der Semperoper Dresden. Ich bin Kim Kindermann und wünsche Ihnen noch einen schönen Abend.
Übungsaufgabe. Schreiben Sie bitte, was Sie hier hören, auf Blätter A4 mit weitem Zeilenabstand, indem Sie jede zweite Zeile zum Verbessern freilassen. Schreiben Sie aufs erste Blatt Ihren Namen, Ihre Adresse und eine Faxnummer, unter der Sie zu erreichen sind. Und schicken Sie das dann bitte bis Monatsende an die Redaktion. Ishiyama Shosai, Japan 171-0021 Tokio, Toshimaku, Nishi Ikebukuro 5-21-6-205. Innerhalb von 2 Wochen bekommen Sie dann als Fax Ihre Zensur von 1 bis 10 Punkten, 10 sehr gut, und den Text, damit Sie selber verbessern, was Sie geschrieben haben und sich überlegen, woher diese Fehler kommen und was Sie noch üben müssen. Was Sie hören, ist eine Zusammenfassung eines Teils dessen, was Sie letztes Mal in Direkt aus Europa auf Deutsch gehört haben. Wenn Sie Schwierigkeiten haben, hören Sie sich das bitte noch einmal an und sehen Sie sich im Beiheft an, wie die Eigennamen geschrieben werden. Vokabeln schlagen Sie bitte in einem Wörterbuch nach.
Meine Damen und Herren, hören Sie jetzt bitte die Übungsaufgabe zu Direkt aus Europa Nummer 456. In Russland gab es viel Land, auf dem nur wenig Menschen lebten. Und wo niemand ist, bekommt die Regierung keine Steuern. Deshalb hat die russische Regierung Ausländer ins Land geholt. 1763 rief Katharina die II. Ausländer dazu auf, sich in Russland anzusiedeln. Da die Zarin Deutsche war, sind ihrem Ruf besonders viele Deutsche gefolgt. Sie bekamen Land am Schwarzen Meer und später auch an der Wolga und Geld, damit sie sich ein Haus bauen konnten. Sie brauchten nicht Soldat zu werden und die ersten 10 Jahre brauchten sie keine Steuern zu bezahlen. Sie lebten in Russland in deutschen Dörfern und sprachen Deutsch. Bis 1871 ging es ihnen gut, aber dann wurde die Lage für sie immer schwieriger. Sie durften ihre Dörfer nicht mehr selber verwalten, mussten wie die Russen Soldat werden und Russisch wurde auch für sie die Amtssprache, also mussten sie Russisch lernen. 1941 wurden alle Russlanddeutschen aus den europäischen Gebieten der Sowjetunion in Viehwaggons nach Sibirien oder an den Ural deportiert. Viele starben schon während der langen Zugfahrt. Bis 1955 wurden sie streng überwacht und durften nur noch zu Hause Deutsch sprechen. Ab 1985 kamen viele nach Deutschland und 1,5 Millionen sind nun als deutsche Staatsbürger auch wahlberechtigt. Wer erst ab 1993 kam, wurde als Spätaussiedler bezeichnet. Für alle brauchte man Wohnungen und damals wurden in Lahr, einer Stadt 50 Kilometer nördlich von Freiburg, viele Wohnungen frei, weil da 10.000 kanadische NATO-Soldaten abgezogen wurden. Sie waren nach Lahr gekommen, um französische NATO-Soldaten zu ersetzen, als Frankreich 1967 aus der NATO austrat. In den Wohnungen hatten Offiziere mit ihrer Familie gewohnt. und Kasernen, in denen die einfachen Soldaten gelebt hatten, wurden zu Wohnhäusern umgebaut. Im April wird in Nummer 458 ein Bericht über Russlanddeutsche in Kippenheim-Weiler erscheinen. Das ist ein Ortsteil von Lahr. Als ich Ende August 2017 in Lahr war und mir ansehen wollte, wie die Spätaussiedler dort leben, habe ich den Weg nicht gleich gefunden und habe eine Frau von etwa 50 Jahren nach dem Weg gefragt. Aber sie konnte mir den Weg nicht erklären, weil sie Russlanddeutsche war und ich nicht Russisch kann. Auf meine Frage nach dem Weg hat sie mir mit der Frage, sprechen Sie Russisch, geantwortet. In Lahr sind fast ein Viertel der 43.000 Einwohner Russlanddeutsche. Für ihre Integration hat man dort viel getan. Ihre Kinder hatten in der Schule natürlich große Schwierigkeiten. Glücklicherweise waren unter den Russlanddeutschen aber auch Frauen, die nicht nur Russisch, sondern auch Deutsch konnten. Solche Frauen wurden in die Schulen geholt und haben den Kindern, die nur Russisch konnten, Teile des Lehrstoffs ins Russische übersetzt. Punkt 2 des Integrationsplans bestand darin, dass viele Ehrenamtliche die Spätaussiedler ganz individuell und persönlich betreut und beraten haben. Und Punkt 3 war, dass die Stadtverwaltung für die Sozialberatung Mitarbeiter eingestellt hat, die Russisch können. Diese zweisprachige Sozialberatung gibt es in Lahr immer noch und darauf ist der Lahrer Oberbürgermeister stolz. Da wird Ihnen geholfen, wenn Sie Schwierigkeiten haben, aber bei Formularen, die Sie ausfüllen müssen, nimmt man Ihnen diese Arbeit nicht ab. Man hilft Ihnen, aber ausfüllen müssen Sie sie selber. Zweisprachigkeit ist ein Ziel vieler Russlanddeutscher und dazu kommt oft noch Englisch. Ein russlanddeutsches Ehepaar hat es mit ihrer Tochter so gemacht, dass sie gleich nach ihrer Geburt mit ihr Englisch und Russisch geübt haben. Und als sie ein Jahr alt war, kam sie in den Kindergarten und da kam dann Deutsch dazu. Ihre Mutter hat die ersten 3 Jahre nur Englisch mit ihr gesprochen und ihr Vater nur Russisch, damit sie dreisprachig wurde. Der Vater des Mädchens hat zunächst in Bayern große Schwierigkeiten gehabt, denn wo er zur Schule gegangen ist, war er der einzige Russlanddeutsche. Die anderen haben sich über ihn lustig gemacht. Da hat er sich entschlossen, Boxen zu lernen. Das war die Übungsaufgabe zu Nummer 456. Danke.